Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Ja, guten Tag und herzlich willkommen. Zuverlässig rettet Hollywood die Welt.
Right now, terrorists are plotting to assassinate a presidential candidate. I'm Federal Agent Jack Bauer. And today is the longest day of my life.
Ja, in der Fernsehserie 24 in Mission Impossible, Stirb langsam oder Captain America. Jahrzehntelang haben US-amerikanische Filmhelden die USA und dann gleich auch noch die ganze Welt vor terroristischen Angriffen beschützt, global die Stabilität gegen Schurkenorganisationen gesichert und die freie Welt vor Zerstörung oder Diktatur bewahrt. In der kommenden Woche ist der erste Jahrestag von Donald Trumps zweiter Amtseinführung und nach einem Jahr muss sich Hollywood ernsthaft fragen, funktioniert die klassische amerikanische Heldenfigur des Weltenretters und Kämpfers für Demokratie noch. Das ist gleich unser Thema. Wir blicken hier auch auf die Award-Season, die in vollem Gange ist. Zum ersten Mal findet mittendrin in dieser Preisverleihungssaison auch der Europäische Filmpreis statt, nämlich heute Abend. Über die Verschiebung jetzt in den Januar hinein und den diesjährigen Jahrgang wird es auch gehen. Und was machen iranische Filmschaffende derzeit in Zeiten des Aufstandes und der brutalen Niederschlagung durch das Regime, auch das Thema hier in Vollbild. Ob in Mission Impossible, Stirb langsam oder Captain America, immer wieder haben die US-amerikanischen Filmhelden die Welt vor Bösewichten gerettet und die freie Welt vor Diktaturen. Aber kann Hollywood seine Heldenerzählungen noch weiterführen? In der kommenden Woche jährt sich der Jahrestag der zweiten Amtseinführung von Donald Trump als Präsident der USA. Und immer mehr stellt sich die Frage, wer sind heute überhaupt die Guten und die Bösen? Wofür oder gegen wen soll der legendäre amerikanische Kinoheld noch kämpfen? Über Hollywood in der Identitätskrise spreche ich mit Anke Lewicke. Anke, kann man sich so einen klassischen US-amerikanischen Weltenretterhelden überhaupt noch vorstellen?
Ja, das ist unheimlich schwer, würde ich mal sagen. Also klassischerweise verkörpert ja der US-amerikanische Held US-amerikanische Tugenden. Also er ist liberal, sozial, denkend, moralisch integer. Und es war ja schon der Westerner, der am Anfang der Kinogeschichte für Recht und Ordnung gesorgt hat. In die Fußstapfen sind dann die Superhelden getreten oder ebenso Agenten wie der ewig Junge von Tom Cruise gespielte Ethan Hunt, der dann ja immer so galant, elegant mit viel Action die Welt rettete. Aber was können sie heute noch retten? Bei einem Präsidenten, der den amerikanischen Mythos zerschlägt, der diese Tugenden nicht mehr ernst nimmt. Also sie wären ja völlig unglaubwürdig. Und wenn man sich jetzt mal einen Helden vorstellen würde, der den Magerfantasien von Trumps Anhängern entspricht, dann müsste der ja sozusagen gegen die Schwächeren vorgehen, um sich selbst noch stärker zu fühlen. Und Donald Trump selbst, wenn man seine Äußerungen zur Filmpolitik nimmt, zu den Hollywood-Stars, könnte man ja denken, diese Helden sind ja eigentlich seine Feindbilder, wenn nicht gar seine Konkurrenten, weil wenn man sich so seine Auftritte mal anschaut, dann hat er ja doch was von einem Superhelden oder von einem Westerner, der so den imaginären Colt aus seinem Halfter zielt, um zu seinen Ergebnissen zu kommen.
Ja, vielleicht eher so ein Schurkenheld. Lass uns mal auf die Welt der Superhelden blicken, besonders die im Marvel-Universum, Avengers, Captain America oder aber auch Superman.
Ja, also ich glaube, dass Donald Trump, dass die wirklich in einer eigenen Liga spielen und dass er sie am liebsten alle feuern würde. Erstmal, weil die Darsteller dieser Superhelden ihn ja auch öffentlich kritisieren. Also Mark Ruffalo, der den Hulk spielt, hat ja kürzlich erst gesagt, Donald Trump ist für mich der schlimmste Mensch der Welt. Der Darsteller von Captain America, Chris Evans, hat wiederum gesagt, Zitat, er verurteilt die rassistische Wut von Donald Trump. Und wenn wir jetzt mal auf die Figuren und deren Geschichten eingehen, Superman gab es im letzten Jahr. Und er ist ja eigentlich als Baby illegal auf die Erde gekommen. Auf einmal gab es ja diese überspitzte Diskussion. Eigentlich ist Superman ja ein Fall für die Einwanderungsbehörde ICE. Mhm. Und wenn man sich die Helden und die Gegner anschaut von Superman, seit 2020 gibt es den Erzfeind Lex Luthor. Und der ist ja ein machtgieriger Unternehmer, der dann tatsächlich US-Präsident wurde und der dann auch noch die Zeitung gekauft hat, wo Superman als Clark Kent arbeitet und dort die Pressefreiheit eingeschränkt hat. Also das war schon visionär in dieser Serie. Und jetzt der letzte, Captain America, auch 2025, der hatte ja auch noch den Titel Brave New World. Und da hat ja Harrison Ford den US-Präsidenten gespielt. Und der hat ja versucht, im Captain America und seine Gefährtinnen und Gefährten in sein Militär zu integrieren. Und da kam dann die Diskussion irgendwie auf, geht das denn überhaupt? Werden die dann nicht politisch instrumentalisiert? Und welche Interessen verfolgt überhaupt dieser Präsident, der ja am Ende als der Red Hulk sich entpuppt? Und diese rote Farbe, das ist ja auch die rote Farbe der Republikaner. Also da hatten wir eigentlich viele Assoziationen und einen entfesselten Präsidenten auf der Leinwand.
Aber nun könnte man sagen, also diese Blockbuster, die sind vor Trumps jetziger Amtszeit geplant und gedreht worden. Und die Frage, die sich ja dann stellt, ist, wird das Superhelden- und Weltenretterkino womöglich demnächst so in einer Art Vakuum spielen, also sich völlig vielleicht ins Fantastische zurückziehen?
Ja, ich habe das ja eben mit Captain America erzählt. Natürlich hat das Studio alles geleugnet und gesagt, nein, nein, das ist einfach nur ein Polit-Thriller, der hat nichts mit der Realität zu tun. Und ich finde, man spürt schon einen vorauseilenden Gehorsam, gerade jenseits der Leinwand. Also alle Diversitätsprogramme von den großen Studios wurden wieder aufgekündigt. Also in der gegenwärtigen Situation kann ich mir keinen Black Panther mehr vorstellen auf der Leinwand. Oder es gab ja mittlerweile auch queere Superhelden wie Batwoman aus der Serie, aus der gleichnamigen. Oder Superhelden leben doch auch davon, dass sie Identitätsprobleme haben. Das passt doch jetzt auch überhaupt nicht mehr hinein. Und wenn man sich jetzt auch andere Heldengeschichten so vorstellt, dann werden die vielleicht in so einem politisch luftleeren, sterilen Raum spielen, dadurch total langweilig werden, weil es ja gerade die politischen Kontexte und Subtexte sind, die angedeutete Gesellschaftskritik, die diese Filme interessant macht. Und wenn diese Helden dann in einem Vakuum agieren, dann implodieren die doch letztlich in ihrer eigenen Bedeutungslosigkeit.
Lass uns ein bisschen in die Filmgeschichte schauen. Politisch bewegte Zeiten haben immer wieder auch eine Art von Gegenkino hervorgebracht. Also zum Beispiel in den 1970er Jahren das New Hollywood Kino. Da wurde doch dann der Held zum Antihelden, oder?
Ja, genau. Das wollte ja das New Hollywood Kino auch. So den klassischen, makellosen Helden dekonstruieren, hinterfragen. Also es sollte keine strahlenden Männer mehr geben, sondern eher ja, gebrochene, ambivalente Figuren. Und das entsprach ja auch damals viel mehr der Zeit. Also die standen dann eben eher für die Werte der 1968er Bewegung oder waren eben traumatisiert vom Vietnamkrieg oder von einem Land, wo die Gewalt eben immer auch größer wurde. Also es waren rebellische Outlaws wie die Biker, die aus Easy Rider oder eben Bonnie und Clyde, die sich schießend durch Amerika bewegen. Und es gab ja auch noch den Polit-Thriller aus den 1970er Jahren. Also gerade muss sich dann an Filme wie mit Robert Redford denken, Die Tage des Condor, Die Unbestechlichen, da kämpft er ja doch gegen einen korrupten Staatsapparat. Und letztlich ist es doch das, Susanne, was wir uns jetzt so ein bisschen zurückwünschen. Ne? Und was passiert? Heute wird eben gegen die KI gekämpft und die bleibt immer so diffus und uneinordbar.
Ja, aber also wie siehst du denn die Entwicklung heute? Gibt es irgendwie noch was Ähnliches? Also wie gehen Filmschaffende denn jenseits, sagen wir mal, des Blockbuster- und Action-Kinos mit der gegenwärtigen Situation?
Also ich fand ja das Kinojahr 2025 richtig aufregend und spannend, was die Filme da so wie so ein Schwamm aufgesogen haben. Und ich würde gerne sagen, dass es im letzten Jahr war eine Wut, die sich so durch die Filme regelrecht gefressen hat, die Bilder in Beschlag genommen hat. Und dann nehme ich gerne die Beispiele Bogonia von Yorgos Lanthimos, Eddington von Ari Aster und One Battle After Another von Paul Thomas Anderson. Also die haben ja schon alle drei so eine grelle Optik, einen getriebenen Rhythmus, also eine wütende Form. Und diese drei Hauptfiguren, deren Funktion wäre ja früher gewesen, sozusagen den Schlamassel zu lösen. Es gibt einen Sheriff, einen Cornell, es gibt einen Verschwörungstheoretiker, der vor den Aliens warnt. Also das waren mal gute gedachte Helden. Und jetzt verbindet sie eine Wut. Sie fühlen sich zu kurz gekommen. Sie wollen sich irgendwie, sie wollen hoch hinaus. Und was die Filme nun mit ihnen anstellen, sie machen sie einfach völlig fix und fertig mit ihren Plänen. Sie hauen sie wirklich in Grund und Boden. Und das finde ich schon ganz interessant. Und man könnte sagen, dass sie ja Symptome einer Gesellschaft sind, die sich selbst zerlegt.
Also könnte man sagen, dass das Kino doch noch eine Art von Spiegelbild gegenwärtiger Gesellschaft Zustände sein kann, auch ohne diesen klassischen Weltenretterhelden?
Ja, das würde ich auf alle Fälle gerade angesichts dieser drei Filme gerne sagen. Also, weil diese drei Filme trotz eben ihrer brutalen Bilder, trotz des apokalyptischen Endes von Bugonia, haben doch für mich eine kleine Utopie. Weil die Helden, die Wut, die sie haben, der Hass, die Aggression, das schlägt alles auf sie selbst zurück. Sie machen sich ja im Grunde selbst fertig. Und wenn man diese Gefühle nimmt, das ist doch eine Welt, da kann man keine Welt drauf bauen, in der man leben möchte. Insofern finde ich, waren die Filme eine gute Bestandsaufnahme Amerikas.
Wer rettet jetzt die Welt? Diese Frage haben wir in Bezug auf Hollywoods Helden gestellt, nach einem Jahr Donald Trump in seiner zweiten Amtszeit als US-Präsident. Vielen Dank, Anke Lewicke. Tschüss. Als der Europäische Filmpreis 1988 das erste Mal im damaligen West-Berlin vergeben wurde, ein Jahr vor dem Mauerfall, da hieß der erste Präsident der Europäischen Filmakademie noch Ingmar Bergman. Und der Pole Krzysztof Kieślowski war der erste Hauptpreisträger mit seinem kurzen Film über das Töten. Seitdem gab es viele Veränderungen. Die aktuelle Präsidentin ist Juliette Binoche und erstmals findet die Verleihung im Januar statt, mitten in der Preisverleihungssaison, der Awards Season, direkt nach den Golden Globes und kurz vor Bekanntgabe der Oscar-Nominierung. Jörg Taschmann verfolgt die europäischen Filmpreise schon seit 1996, ist jetzt im Studio. Jörg, die Europäische Filmakademie ist mit der Verleihung ganz bewusst von Anfang Dezember zur eben jetzt Mitte des Januars umgezogen, hinein in die Awards-Season. Man kann sagen, mutig, da genügend Aufmerksamkeit und Gäste zu bekommen, dürfte nicht einfach sein. Für wie sinnvoll hältst du es?
Ich war am Anfang so ein bisschen zwiegespalten, weil eigentlich war dieser Dezembertermin nicht schlecht. Das war der letzte im Jahr, also es gab da nichts mehr. Die Festivals waren alle vorbei. Im Prinzip konnte man da eigentlich sehr viel Aufmerksamkeit generieren. Es stimmt natürlich auch, dass ganz viele Stars immer nicht anwesend waren. Die wurden dann einfach zugeschaltet. Man hofft eben dadurch, dass jetzt die Stars hin und her reisen zwischen Hollywood, zwischen London, den BAFTAs und so, dass die dann auch mal einen kleinen Zwischenstopp hier vielleicht auch in Europa, in dem Fall Berlin, einlegen. Das steckt so ein bisschen dahinter. Und dass gewisse Filme, über die man redet, eben in Dauergespräch, in so eine Art Dauerschleife geraten. Das kann durchaus funktionieren. Und jetzt hat eben Matthijs Wouter-Knoll, der ist der Geschäftsführer der Europäischen Filmakademie, in einem kurzen Statement sich nochmal zu diesem Terminwechsel geäußert.
Das ist gar keine Konkurrenz. Es ist eher davon profitieren, dass gerade in dieser Phase alle auf diese Filme blicken. Wir wissen, dass Europa da, wie es auch lange schon so war, einfach immer starke Filme mitbringt. Aber wie es ist mit Veränderungen, man kann nicht erwarten, dass man dann direkt im ersten Jahr sofort sieht, dass die ganze Welt und auch das ganze Konstrukt drumherum sich alles dann direkt mitändert. Das kostet immer ein paar Jahre, ich denke immer 3 Jahre, und danach kann man es dann sich anschauen, wie das ist.
Das sagt Matthijs Wouter-Knoll, der Geschäftsführer der Europäischen Filmakademie. Jörg, nun sagen ja viele, die Idee des Europäischen Filmpreises ist wunderbar, aber der Preis selbst bleibt zu unbekannt. Matthijs Wouter-Knoll will das in jeder Hinsicht ändern. Was tut er denn außerdem, also außer der Verschiebung jetzt, und was will er tun, um das noch besser zu machen?
Also man versucht hier natürlich auch ein junges Publikum mehr zu involvieren. Also es gibt dann, das merkt man, wenn man bei dieser Preisverleihung teilnimmt, werden eben diese Filme auch sehr jungen Leuten gezeigt, die dann ihre Meinung zum Beispiel zu diesen einzelnen Filmen äußern, die dann so ein bisschen diskutieren. Man versucht generell mehr aufs Publikum irgendwie zuzugehen. Hier in Berlin hat man jetzt beispielsweise seit November, glaube ich, schon die nominierten Filme gezeigt. Teilweise gab es auch Paten, die vorgestellt haben. Ich habe hier selbst noch vorige Woche an der Vorführung von La Grazia teilgenommen. Da hat Matthijs Wouter-Knoll den selber vorgeführt. Das Kino war voll. Also das ist eine gute Initiative. Die sollte sich jetzt aber nicht auf rein Berlin beschränken. Also da, finde ich, müsste man auch mehr in die Fläche gehen, eben auch in andere Städte, auch in andere Länder gehen, weil das war ja immer manchmal das Problem, dass mindestens einige dieser Filme in vielen Ländern noch gar nicht herausgekommen gekommen sind. Das wird natürlich durch den Januar besser, weil natürlich, wenn man später ist, ist die Chance, dass Filme eben im Januar starten, eben auch größer. Und dann, finde ich, sollte man ruhig darüber nachdenken, Streamer mit einzubinden. Das ist ja bei einigen Festivals durchaus üblich, dass Filme für eine ganz kurze Zeit freigeschaltet werden, dass all die, die nicht in Metropolen wohnen, die dann mal kurz in VOD-Fassung sehen können. Mubi wäre da zum Beispiel ein idealer Partner.
Lass uns mal auf die Nominierungen in diesem Jahr schauen. Zu den Favoriten gehören Jaffa Panais Cannes-Gewinner Ein einfacher Unfall, Sentimental Value von Joachim Trier und auch der deutsche Beitrag In die Sonne schauen von Mascha Schelinski. Das sind Filme, die auch bei den Golden Globes und der Shortlist der Oscars dabei sind. Gibt es diese Überschneidung schon länger oder zeigt das einfach zum Beispiel, wie gut der europäische Film auch international ist?
Na, es gibt so eine Spitze des europäischen Films, das sind dann so pro Jahr immer 2-3 Titel, die funktionieren dann wirklich weltweit. Das ist nichts Neues. Ich erinnere an Emilia Perez, der hat den letzten europäischen Filmpreis bekommen, war ja dann lange, lange Zeit großer Oscar-Favorit, bevor es dann einen Skandal um diesen Film gab, der all seine Oscar-Chancen zunichte gemacht hat. Aber das hatte ja mit dem Film direkt erstmal nichts zu tun, auch nicht mit der Qualität dieses Films. Dann kommt natürlich auch hinzu, dass europäische Produzenten einspringen für Filmemacher wie Jaffa Panahi beispielsweise, der im Iran nicht mehr drehen kann. Das sind jetzt europäische Gelder. Es bleibt ja trotzdem irgendwo auch ein iranischer Film, aber der läuft jetzt unter französischer Flagge bei den Oscars, ist natürlich heute Abend auch bei den europäischen Filmpreisen nominiert. Und dann muss man auch sagen, es gibt ja eine Entwicklung der Oscars weg vom großen Hollywood-Film, vom großen Mainstream-Film sowieso mehr zu arthausigeren oder mehr Independent-Film und davon profitiert natürlich dieses gewisse europäische Kino und war da schon seit längerem eigentlich ein Trendsetter.
Genau, und dieser Trend auch bei den Oscars zu mehr arthausigeren internationalen Filmen zu kommen, liegt ja auch ein bisschen daran, dass viele Einrichtungen, die Filmpreise vergeben, jetzt auch auf größere Vielfalt setzen, bei den Mitgliedern, die wählen und auf mehr Internationalität. Gerade bei der Oscar-Akademie ist das ja der Fall und den Golden Globes. Bedeutet das nicht vielleicht doch dann auch so eine Annäherung der nominierten Listen international?
Ich denke, es hat sowieso spätestens seit Covid und seitdem auch diese Besucherzahlen so zurückgegangen sind, dazu geführt, dass die Leute eigentlich immer mehr wenige Filme sehen und die immer mehr und dass ganz viele Filme unten wegfallen. Und das spürt man auch in diesen nominierten Listen. Wenn ich die 5 Spielfilme nehme, die nominiert sind, waren 4 im Festival von Cannes und die Stimme von Hindri Jab war in Venedig. Also 2 große Festivals haben die gesamte Nominierung ausgemacht. Da könnte man sich ein bisschen mehr Vielfalt wünschen, gerade vom Europäischen Filmpreis. Es muss ja wohl auch noch andere Filme geben, die gut genug sind, um als beste Filme nominiert zu werden. Aber ich finde eben so kleinere Filme fallen da eben oft durch, die ein bisschen sperriger sind, die vielleicht ein bisschen unkonventioneller sind. Und da, denke ich, ist noch Luft nach oben. Und dann muss man sowieso abwarten. Anke hat es ja gerade auch so ein bisschen geschildert, was gerade in Hollywood los ist. Und viele Hollywood-Studios stehen ja plötzlich gar nicht mehr auf Diversity. Die haben das abgeschafft. Ne? Es gab ja also einzelne Departments oder so. Disney hat das sofort abgeschafft. Also da muss man mal schauen, wie weit wird Hollywood jetzt das einfach sein lassen, diese Filme einfach nicht mehr produzieren. Und dann hätten die Europäer natürlich wieder eine größere Verantwortung und könnten auch wieder etwas dagegen setzen.
Die Golden Globes, die haben ja am vergangenen Wochenende stattgefunden. Die Preisverleihung war wirklich alles andere als politisch. Bei den Oscars im letzten Jahr war es auch nicht anders. Nominiert sind jetzt beim Europäischen Filmpreis einige Filme aus oder über Palästina. Was meinst du, wird dieser Abend heute politischer, kontroverser?
Das ist durchaus möglich, weil über einen Film haben wir eben jetzt noch nicht geredet. Das ist dieser 5. Film, der nominiert ist, der 5. Spielfilm. Das ist die Stimme von Hind Rajab. Das ist eine tunesische Regisseurin, aber natürlich ist es eine ganz erschütternde Geschichte eines 6-jährigen palästinensischen Mädchens, was einen Notruf loslässt, was gerettet werden will. Sie sitzt in einem Auto, wo alle tot sind und sie wird nicht gerettet. Und das wissen wir, das ist eine wahre Geschichte, die hat sich so ereignet und dieser Film ist ein Hybrid, weil er die echten Tonaufnahmen nimmt und rundherum eben eine Fiktion gemacht hat. Das macht ihn auch umstritten in gewissen Augen. Und jetzt ist eben die Frage, wie werden die Mitglieder reagieren? Ich denke, es wird am Ende ein Zweikampf werden zwischen diesem Film und dem Film von Jaffa Panahi. Und es sind 2 hochpolitische Filme, 2 hochemotionale Filme. Und die Frage ist, wird man den Film belohnen, der filmisch besser ist oder den, der einen emotional mehr packt?
The Voice of Hind Rajab kommt übrigens am kommenden Donnerstag auch in die Kinos. Natürlich, lass uns noch kurz auf Mascha Schelinski blicken. Wie wird der abschneiden? Also in die Sonne schauen.
Also in die Sonne schauen, glaube ich, hat bei diesen fünf Filmen die schlechtesten Karten, weil Sentimental Value gibt's ja auch noch. Sie hat eine Chance, weil sie ist als beste Regisseurin nominiert und das könnte honoriert werden. Und da, glaube ich, ist die einzige Chance, die dieser Film hat, meiner Meinung nach. Was die Darstellerpreise angeht, denke ich, dass die Stellan Skarsgård und Renate Renzli bekommen werden für Sentimental Value. Aber es gibt viele spannende Fragen heute Abend und eben auch die Frage, wie politisch wird diese Veranstaltung, wird es da auch zu offenen politischen Aktionen kommen.
Jörg Taschmann über die europäischen Filmpreise. Sie werden heute Abend vergeben. Und wer die Preisträger sind, das erfahren Sie heute Abend auch hier im Programm vom Deutschlandfunk Kultur nach 23 Uhr in unserer Kultursendung Fazit. Fast ein Vierteljahrhundert war die Deutsche Kinemathek mit dem Museum für Film und Fernsehen am Berliner Potsdamer Platz. Im letzten Jahr war dann Schluss. Am nächsten Donnerstag steht nun die große Eröffnung am neuen Standort an. Einer Zwischenlösung für die nächsten 9 Jahre. Gar nicht so weit entfernt vom alten Ort, auch in Berlin-Mitte, aber doch irgendwie in einem anderen Universum. Denn die Deutsche Kinemathek, zuständig für die Bewahrung und Vermittlung des deutschen und internationalen Filmerbes, ist in ein altes Industriedenkmal eingezogen. In den 90er Jahren zu Hause für einen der großen Techno-Clubs der Stadt, das E-Werk. Auf 600 Quadratmetern eröffnet nun weniger ein Museum als eine multimediale Installation. Screen Time nennt sie sich. Und ich habe die künstlerische Direktorin der Deutschen Kinemathek, Helene Gerritsen, im E-Werk getroffen, während drumherum noch fleißig aufgebaut wurde. Ja, erstmal Helene Gerritsen, guten Tag.
Guten Tag, herzlich willkommen bei uns.
Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, denn ich denke, Sie haben wahrscheinlich noch sehr viel zu tun, bevor hier die Screentime-Installation, Ausstellung, der Ausstellungsraum aufmacht. Wir stehen hier in einer ehemaligen Maschinenhalle. Das ist ein Gebäude oder Teil eines Gebäudekomplexes, den vielleicht viele Berliner oder Techno-Jünger noch kennen, aus den 90ern, nämlich das E-Werk. Wir haben über uns Stahlträger. Projektionen schweben hier so durch den Raum. Der Ort fühlt sich jetzt nicht so nach einem klassischen Museum an. Was war Ihr erster Gedanke, als Sie diese Halle betreten haben?
Mich hat es sehr gereizt, dass es nicht so ein klassischer White Cube ist, wo man Ausstellungen machen kann, sondern dass man hier wirklich mit der Architektur und auch mit der Geschichte des Hauses arbeiten kann. Das Haus ist ja auch in den 20er gebaut. Was ja auch zusammenfällt, so eigentlich mit der Hochzeit, muss man sagen, des deutschen Filmschaffens, der Weimarer Zeit. Ne? Also dann denkt man an Metropolis, man denkt an Fritz Lang, man denkt an Murnau. Das passt sehr schön zusammen, wie ich finde.
Das ist jetzt eine Zwischenlösung bis 2035. Wie viel Freiheit steckt auch in so einem, naja, es ist ja fast mehr als ein Provisorium in dieser Zwischenlösung. Und was wollten Sie vielleicht anders machen als am alten Ort am Potsdamer Platz?
Ja, es ist tatsächlich ein Provisorium mit allen auch Herausforderungen. Wir haben hier nur etwa ein Fünftel der Ausstellungsfläche im Vergleich zu unserem Standort am Potsdamer Platz. Wir haben hier keinen Platz für eine Dauerausstellung, was natürlich für unseren auch Bildungsvermittlungsauftrag im Filmbereich schon echt ein Verlust ist. Aber gleichzeitig bin ich ein sehr positiver Mensch und denke dann auch, man kann mit kreativen Mitteln wirklich das Beste rausholen. Und dieser Raum ist wirklich fantastisch und man kann hier echt experimentieren, gucken, wie machen wir das überhaupt? Film ausstellen, Bewegtbild ausstellen. Das Schwierigste dabei ist nämlich immer der Zeitfaktor. Man braucht ja eine gewisse Zeit, bis man einen Film gesehen hat. Schön finde ich auch, dass Teil der Installation auch unser Mini-Studio-Kino ist mit 34 Plätzen. Da können Zuschauer in jeder Zeit rein und raus gehen und sich auch Filme aus unseren Beständen anschauen. Aber ansonsten haben wir hier Projektionsflächen, die vielleicht eher ungewöhnt sind, wo wir auf verschiedene Gasen, verschiedene Textilien projizieren. Und das hat einen sehr schönen räumlichen Effekt.
Genau, vielleicht, dass man sich das auch noch besser vorstellen kann. Also es ist ein großer Raum, den das Studio-Kino, was Sie eben erwähnt haben, das geht von dieser großen Halle ab. Das ist wirklich dann ein abgeschlossener Raum. Aber ansonsten befindet sich alles in dieser einen großen Halle. Hier links fangen wir vielleicht damit mal an. Da sind Vitrinen, da steht Textilarchiv. Was ist da zu sehen?
Wenn wir ein bisschen weiter zurückgehen, das würde ich jetzt mal vorschlagen, ja. Dann öffnet sich da so eine Wand und das nennen wir unsere Sammlungswand. Ich habe ja gerade erwähnt, wir haben keine Dauerausstellung mehr, aber trotzdem war es jetzt bei der Erstbespielung sehr wichtig, dass wir alle unsere Bestände repräsentieren. Ja, wir haben Materialien zu über 66.000 Filmen in unserem Archiv in Marienfelde, die wir hier natürlich nicht ausstellen können. Aber so einige Highlights haben wir hier tatsächlich aus dem Textilarchiv. Das ist wirklich einzigartig. Da haben wir Originalkostüme, aber auch Bestandteile, Knöpfe, Schuhe, Accessoires. Also da gibt es wirklich alles, was man sich denken kann, unter anderem von Marlene Dietrich. Oder hier sehen wir auch Kostüme aus Filmen aus den 70er Jahren, die eher zurückgreifen auch auf die 20er. Also die 20er ist, muss man sagen, schon so ein bisschen ein roter Faden hier. Dazu passend haben wir auch alte Technik aus unserem Technikarchiv, die zum Teil auch zum Einsatz kam bei den Filmen, die wir in den Projektionen zeigen. Wir haben teilweise auch sehr skurrile Sachen dabei. Ein Brief von David Bowie an Marlene Dietrich, als sie den letzten Film von Marlene Dietrich, Just a Gigolo, gedreht haben, was wirklich kein Meisterwerk ist, aber natürlich auch Kultstatus hat, hier in Berlin gedreht in 1979. Und so ist diese Sammlungswand, da können wir auch jedes Mal wechseln. Wir haben hier auch die schöne Leuchtwerbung und drei wichtige Archive, die hier auch sind. Das sind Vorlässe von Filmschaffenden, die noch sehr lebendig sind und sehr aktiv, nämlich Christian Petzold, Fatih Akin und Ulrike Ottinger.
Sie sagten eingangs, beim Präsentieren von Filmen ist ja immer so der Zeitfaktor ein Thema. Viele Museen lösen das dann so, dass sie einen Bildschirm hinstellen und einen Sitz davor und dann kann man mit einem Kopfhörer einen Film oder Filmausschnitt sehen. Sie haben eine andere Lösung gewählt. Wie Sie schon beschrieben haben, sind hier überall ja besondere Stoffe aufgehängt im Raum und auf diesen Stoffen sind Projektionen von Filmen zu sehen. Sie nennen das Bilderwelle. Wie sind Sie vorgegangen bei der Auswahl der Filme? Also was war die Idee hinter dieser Bilderwelle?
Da haben wir eine große Entwicklung durchgemacht. Also am liebsten hätten wir da wirklich aus jedem Jahrzehnt einen repräsentativen Film gehabt. Die kombinieren wir mit Werksbildern, also Set-Fotos, wo man sieht, wie die Filme entstanden sind. Und dann die dazugehörende Szene. Und die projizieren wir auf verschiedene Oberflächen. Wir haben aber in dem Entstehungsprozess gemerkt, manche Rechte können wir gar nicht klären bis zum Eröffnungstermin. Also die Filme sind schon mal rausgeflogen. Und wir haben auch gemerkt, wenn man projiziert, nicht auf einer klassischen Leinwand, manche Filme wirken da einfach nicht so gut. Also wir mussten hier wirklich auch uns an die Materialität der Projektionsflächen anpassen.
Genau, hier in der Mitte ist eine große Sitzgruppe, da kann man sich die Filme anschauen. Jetzt war 1989, ist gerade weggegangen, jetzt sind wir bei 1998. Das sieht jetzt aus wie Lola Rent.
Genau, Lola Rent ist ja ein klassischer Berlin-Film aus den 90ern. Wir sehen hier tatsächlich, wie sie rennt, was natürlich auch diese Bewegung, die wir hier durch den Raum haben. Wir nennen diesen Teil hier Projektion Ost, dann haben wir die Mitte hier, das ist so ein Mittengang und dann gibt es die Projektion West. Das ist eine ganz lange Fläche, die ist 9 Meter lang und da werden halt Bilder kombiniert. Und da gibt es so eine, ja, ich nenne es eine Choreografie tatsächlich, aber die Idee hier in Ost ist, dass wir die Werksbilder kombinieren mit den Szenen aus den jeweiligen Filmen, damit man so einen Blick hinter die Kulissen bekommt. Und in der Sammlungswand findet man dann auch dementsprechend dazu zum Beispiel Storyboards oder Zeichnungen oder weitere Setfotos.
Jetzt sind wir gerade bei 2004 und Fatih Akins Gegen die Wand. Können Sie beschreiben, was wir gerade gesehen oder was wir gerade sehen?
Ja, wir haben gerade den Anfang der Hochzeitsszene gesehen, wo die beiden reingehen. Alle sind angespannt, weil es ist ja eine Scheinhochzeit. Ich glaube, wichtig hier in der Installation, hier geht es wirklich um das Sehen, wie ist diese konkrete Szene entstanden, wie wurde sie inszeniert. Man setzt sich hier wirklich mit den Bildern und mit der konkreten Szene auseinander.
Also Sie kümmern sich auf den Leinwänden, es ist eben eher klassische Filmgeschichte, ja. Kinogeschichte, aber Sie beschäftigen sich natürlich auch mit der Fernsehgeschichte. Jetzt stehen wir hier in der Mitte des Raumes, noch nicht ganz fertig, aber es ist im Entstehen, die Insel, die sich besonders mit Fernsehen beschäftigt. Was entsteht hier?
Genau, Sie sehen hier diese Bodenmarkierung. Da kommen Sichtinseln hin, das sind kleine Häuschen auf Rollen, wo man sich reinsetzen kann. Da gibt es einen Bildschirm und man kann tatsächlich ein von unserer Fernsehabteilung kuratiertes Programm anschauen. Man kann da auch durchzappen, wenn man möchte. Das Thema diesmal ist Action im Fernsehen. Also es gibt da verschiedene Kapitel, wo auch beschrieben wird, welche Sendungen wir da sehen, also von Talkshow bis Unterhaltungssendung, aber auch ernstere Vorfälle, die sich zum Beispiel auf die Aktualität beziehen. Das gibt es da alles, das ist deutsche Fernsehgeschichte und tatsächlich sehr ikonisch. Und die zwei Sichtinseln, die bieten so einen sehr intimen Raum für Fernsehgeschichte.
Wenn wir uns in 10 Jahren hier wieder treffen, woran würden Sie merken, dass dieses Konzept aufgegangen ist? Was würden Sie als Erfolg beschreiben?
In 10 Jahren brauchen wir eine Dauerunterbringung für die Kinemathek, weil es kann eigentlich nicht sein, dass wir diese fantastischen Bestände haben und dass wir die in Marienfelde unterbringen in unserem Archiv und nirgendwo ausstellen können. Also ich glaube, Berlin braucht wirklich einen zentralen Ort für Filmkultur. Das wäre ein Erfolg.
Und als Konzept, was würden Sie sagen, was wäre für Sie ein Erfolg?
Ja, diese Erstbespielung heißt nicht umsonst Screen Time. Wir befinden uns ja in einer Zeit, wo alle ständig vom Bewegtbild umgeben sind, was manchmal auch sehr überfordert, wo man sein Screen Time dann tatsächlich auch wieder beschränken muss. Wir wollen ein Ort sein, wo man sich sehr bewusst auseinandersetzt mit Bewegtbild. Und das Schöne ist natürlich tatsächlich, dass wir 9 Jahre lang experimentieren können an diesem Raum. Und das sind dann sicherlich auch Erfahrungen, die wir an einen neuen Ort wieder mitnehmen können. Weil ja, es ist eine Herausforderung. So eine klassische Filmausstellung wie vor 20 Jahren wird das Publikum heute nicht mehr überzeugen.
Das sagt Helene Gerritsen, die künstlerische Direktorin der Deutschen Kinemathek. Die Deutsche Kinemathek eröffnet am Freitag in Berlin am neuen Standort im E-Werk. Und das kommende Eröffnungswochenende ist ein Wochenende der offenen Türen. Archive öffnen ihre Türen. Es gibt eine Bibliotheksrallye und eine Tombola. Den genauen Plan, Zeitplan, den finden Sie unter deutsche-kinemathek.de im Internet. In Iran scheint jetzt Grabesruhe eingekehrt zu sein, nachdem die Regierung nicht nur mit monströser Brutalität auf die Protestbewegung reagiert, sondern tagelang auch sämtliche Kommunikationswege von Internet bis Festnetztelefon lahmgelegt hat. Aber vereinzelt flackert weiter Protest auf. In großer Einmütigkeit hat auch die iranische Filmszene ein Ende der Gewalt gefordert. Christian Berndt über iranische Filmschaffende zwischen Verzweiflung und Todesmut.
Mariam hatte gerade ihr Haus verlassen. Als sie um die Ecke bog, war sie schon mitten in einer riesigen Demonstration, größer als sie es je erlebt hatte. Gerade hatten die Demonstranten begonnen zu singen, als Sicherheitskräfte auf Motorrädern angerast kamen. Erst verschossen sie Tränengas, dann begannen sie blind in die Menge zu schießen, obwohl sie im Nebel nichts sehen konnten. Neben sich sah Mariam Menschen zu Boden gehen. Jemand stieß sie hinter ein Auto, das rettete sie. Irgendwie schaffte sie es nach Hause. Mariam heißt anders, ihren richtigen Namen zu nennen wäre lebensgefährlich für sie. Sie ist Posterdesignerin beim iranischen Film. Vor wenigen Tagen hat sie diese Audionachricht aus Iran an Masheed Samani geschickt. Die Filmkritikerin und Menschenrechtsaktivistin lebt in Kalifornien und ist Mitglied des iranischen unabhängigen Filmschaffenden Verbandes in Iran. Seit wenigen Tagen, erzählt Samani, könne man aus dem Iran wieder ins Ausland telefonieren, aber nicht umgekehrt. Am 8. Januar hatte das iranische Regime auf dem Höhepunkt der Proteste sowohl das Internet als auch das Telefon im Land gekappt. Samani vermutet, das Regime hat nun das Telefonieren ins Ausland wohl nur deshalb wieder ermöglicht, um die Telefonate abzuhören. Ihr wurde klar, dass es eine Falle sein könnte, sagt Samani. Mit ihren Kontakten im Iran redet sie deshalb nur über unverfängliche Dinge am Telefon. Vor einigen Tagen ist ein Freund aus Iran in die USA gekommen und erzählte sehr verstörende Dinge. Eine Freundin seiner Familie wurde bei einer Demonstration erschossen. Als Samanis Freund mit Angehörigen des Opfers in die Leichenhalle kam, sah er Massen übereinander gestapelter Leichensäcke. Und als er darunter kleine schwarze Säcke bemerkte, wurde ihm klar, dass Kinderleichen darin stecken. Das Regime hat ein Ausmaß an Brutalität erreicht, das selbst für iranische Verhältnisse exorbitant ist, meint Samani. Gerade ist sie damit beschäftigt, Kontakt zum Filmteam von Jafar Panahi zu bekommen. Sie ist tief besorgt, weil es vom Team keine Nachrichten mehr aus dem Iran gibt. Der iranische Regisseur Jafar Panahi ist derzeit mit seinem Film Ein einfacher Unfall auf Oscar-Kampagne unterwegs. Panahi hat jetzt die Gewalt des iranischen Regimes von New York aus scharf verurteilt. Panahi kündigte außerdem an, sobald er seine Filmtour in den USA beendet hat, werde er in den Iran zurückkehren, obwohl er dort kürzlich zu einem Jahr Gefängnis verurteilt wurde. Das sei typisch für iranische Künstler, sagt Zamani. Sie laufen nicht weg. Auch junge iranische Filmschaffende, die Stipendien im Ausland haben, kehrten zurück. Die Iraner werden weiter kämpfen gegen das Regime, sagt sie. Viele setzten jetzt ihre Hoffnung auf ein Eingreifen der Amerikaner. Trotz allem ist sie zuversichtlich, dass sich das Regime nicht halten kann. Skeptisch ist dagegen die iranische Regisseurin Manijeh Hekmat. Die Erfahrung hat gezeigt, wenn das Regime die Brutalität steigert und die internationale Gemeinschaft nicht reagiert, breitet sich Depression aus im Iran, sagt Hekmat. Allerdings waren die Proteste im Iran noch nie so groß wie jetzt, sagt sie. Die wirtschaftliche Not treibe mittlerweile so viele Menschen wie nie auf die Straße. Letztes Jahr bekam sie nach 40 Jahren Regiearbeit zum ersten Mal Arbeits- und Reiseverbot. Sie gab medizinische Gründe an, um das Land verlassen zu können. Im Moment lebt sie in Berlin. Aber ihren nächsten Film will sie trotzdem wieder in Iran drehen. Hekmat ist berühmt in ihrer Heimat und ihre Filme liefen auf internationalen Festivals, Free Women zum Beispiel auf der Berlinale. Wegen der kritischen Inhalte kommen Filme wie Women's Prison über ein Teheraner Gefängnis im Iran aber schon lange nicht mehr ins Kino. Um Drehgenehmigungen für ihre Filme hat sie sich seit 13 Jahren nicht mehr gekümmert, weil sie die Autorität des Regimes nicht anerkennt, sagt sie. Hekmat ist schon mehrmals verhaftet worden, sowohl wegen ihrer Filme als auch ihrer politischen Aktivitäten. Was sie im Moment aus dem Iran hört, sei schrecklich. Ihr früherer Regieassistent, der Regisseur Javad Ganji, wurde bei einer Demonstration erschossen. Wenn man getötet wird, ist das nicht das Ende des Schmerzes, sagt Hekmat, denn die Familien von getöteten Demonstranten werden weiter drangsaliert. Angesichts der Massaker scheint die Protestbewegung fürs Erste abgeflaut zu sein, aber da sind sich viele Filmschaffende einig, wenn das Regime bleibt, werden sie auf jeden Fall wieder anfangen, auf die Straße zu gehen.
Christian Berndt über iranische Filmschaffende und die Protestbewegung im Land. Stiller Freund, Silent Friend, so heißt der neue Spielfilm der ungarischen Regisseurin Ildikó Enyedi. Dieser Silent Friend ist ein alter, majestätischer Ginkgo-Baum, der im botanischen Garten der mittelalterlichen Universitätsstadt Bamberg liegt. Er verbindet Menschen, Raum und Zeit. Im Film sind es drei verschiedene Zeiten. 1908 unterzieht sich die junge Grete, gespielt von Luna Wedler, einer erniedrigenden Aufnahmeprüfung und gehört schließlich zu den ersten Frauen, die zum Studium zugelassen werden.
Wissen Sie, die Professoren waren eher entsetzt darüber, dass die Universität dieses Jahr auch Damen die Möglichkeit einer Bewerbung einräumt.
Ja, das war für mich auch recht offensichtlich.
Der Ginkgo-Baum ist Zeuge dieser Unterhaltung. Frage ist, bleibt er ungerührt? Was nehmen Pflanzen wahr? Gibt es eine Möglichkeit, Kontakt zu ihnen aufzunehmen? Eine junge Studentin beobachtet 1972 in der zweiten Zeitebene des Films, ob eine Geranie Reaktionen auf ihre Umgebung zeigt. Und 2020 beginnt ein Neurowissenschaftler aus Hongkong, gespielt von Tony Leung, ein Experiment mit dem Ginkgo-Baum. Silent Friend ist ein leiser und ganz sinnlicher Film. Er hinterfragt unter anderem die komplizierten Kommunikationswege von Menschen und Pflanze. Ich habe mich mit der Schauspielerin Luna Wedler über den Film unterhalten und habe sie erstmal gefragt, welches Verhältnis sie persönlich im Laufe der Dreharbeiten zu dem Ginkgo-Baum entwickelt hat.
Ein bisschen außerhalb von Budapest haben wir in diesem wunderschönen botanischen Garten gedreht und da stand eben so ein Ginkgo-Baum. Und ich kann mich wirklich noch ganz gut erinnern, als ich das erste Mal vor diesem Baum stand. Und ich, klar, hat das natürlich auch mit Vorbereitung zu tun, aber so ein Baum, so dieser Ginkgo-Baum, der strahlt so eine krasse Ruhe aus. Und man fühlt sich gleich so geerdet. Und daran erinnere ich mich sehr, so an dieses einfach Ruhe.
Der ist ja auch sehr majestätisch, ne? So,
absolut.
Das Schlussbild wirklich zeigt schön. Ihn in aller Pracht nochmal. Man denkt ja. So, wow, da ist Zeit auch reingeflossen, dass der so geworden ist.
Ja, das ist ja einer der ältesten Bäume, die es gibt. Wir haben ja einen Film, der ist in drei Epochen und da gibt es auch drei verschiedene Ginkgo-Bäume. Und Toni Leng hatte das Glück, den ganz alten dann auch noch zu sehen.
Genau, weil sie spielen eine Studentin, die als erste Studentin dann auch an der Uni angenommen wird. Und zwar im Jahr 1908. Die anderen Figuren, die Sie schon erwähnt haben, die untersuchen tatsächlich, eine spielt in den 70ern, die andere während der Pandemie, ob Pflanzen reagieren auf ihre Umgebung und ob man das messen kann. Ihre Figur, Sie studieren Biologie, aber entwickeln irgendwie so eine Liebe zur Fotografie. Welches Verhältnis hat Ihre Figur zum Baum bzw. zu Pflanzen?
Ein sehr, sehr tiefes auf jeden Fall. Ich glaube, Grete, auch in der Zeit, auch in diesem Patriarchat, das damals noch schlimmer war, als es heute auch noch ist, aber ich glaube, sie fühlt sich sehr oft fremd in der Welt, in der sie lebt und es ist sehr komisch und sie flieht in diese Natur und da fühlt sie sich wohl und da fühlt sie sich verbunden und ich glaube, Grete hat schon sehr früh gecheckt, weil die einfach sehr ein smartes, kluges, tolle, tolle Frau ist, dass das irgendwie alles auch größer ist als wir Menschen. Und wir sind eigentlich Newcomer auf der Welt und Pflanzen und Tiere waren halt vor uns da und genau, und sie flieht sich eigentlich in diese Pflanzenwelt und fängt aber auch an, das zu vergleichen, ihren Körper mit eben, sie fängt dann ja dann an, Bilder von Früchten, aber auch von Blättern und von...
Auch von ihrer Haut nachher.
Genau, und da fängt sie das an zu vergleichen. Und ich habe das Vorbereitung auch gemacht. Ich habe wirklich angefangen, eben mich selber auch irgendwie anzugucken und eben so zum Beispiel die Hand, die Adern, das sieht aus wie ein Blatt. Und es hängt alles irgendwie zusammen und deshalb liebe ich diesen Film auch, weil ich glaube, es ist wirklich, es zeigt uns wieder, dass wir halt auch, unsere Sinne sind limitiert und das ist alles irgendwie auch viel größer und es hängt aber alles zusammen und wir müssen wieder anfangen, nicht wieder anfangen, wir müssen schon länger wieder zuhören und lernen.
Ist es wirklich, dass sie anfängt zu vergleichen oder entdeckt sie über die Pflanzen und die Frage, das ist eines der Themen, als sie diese Prüfung macht, die Aufnahmeprüfung an der Uni, die Sinnlichkeit von Pflanzen, eventuell die Sexualität von Pflanzen, entdeckt Grete über die Beschäftigung mit den Pflanzen auch sich selber und verändert sich ihr Verhältnis zu ihrem Körper?
Ich glaube, genau das ist es. Es ist eine Reise mit sich selber auch, eine Reise auch zur Frau werden in diesen Strukturen auch, wo sie lebt, ne? Doch, genau. Also ich glaube, sie findet sich selber durch das auch. Und ihren Körper auch. Es geht ja auch sehr, genau, Frau werden.
Der Film stellt ja auch die Frage, welches Verhältnis die Figuren zur Natur haben, zur Realität um sie herum. Ihrer Meinung nach verändert sich das im Film über die Zeit in den verschiedenen Figuren? Gibt es da einen Unterschied zwischen ihrer Figur und der von 2020?
Ja, ich glaube schon, dass man früher einen anderen Bezug dazu hat, weil wir aber heute auch sehr viel mehr darüber wissen. Aber ich glaube auch, dass wir jetzt in der Zeit oder Toni Leng in seiner Episode in einer Zeit leben, wo halt alles ein bisschen zusammenfällt. Und jetzt kommt es halt wirklich drauf an. Also es kommt, wenn ich mich jetzt auf Klimakrise und Klima und das Klima und so und Natur, genau, die Erde schreit, die Natur schreit, sie brennt. Deshalb, ich glaube, ja, wir leben jetzt in einer Zeit, wo halt ganz viel schief gehen und kaputt geht, wenn wir nicht handeln. Und das war, glaube ich, das Bewusstsein war damals noch nicht ganz da.
Ja, in den 70er Jahren, die Figur, die redet auch davon, oh, sie hat überhaupt keinen Bezug zur Pflanzen, sie ist auf dem Dorf aufgewachsen, also der Mann, er musste immer Heu ernten, die soll doch einfach da sein, die Natur, und mich in Ruhe lassen, dann lasse ich sie auch in Ruhe. Das war vielleicht auch noch ein Luxus, den man sich 1970 oder 72 leisten konnte. Genau. Den Luxus haben wir vielleicht heute gar nicht mehr.
Haben wir nicht mehr, nee. Dankeschön. Nein, also ich meine, eigentlich, ich finde es ja immer wieder faszinierend. Wir Menschen, wir nehmen uns ja irgendwie so total wichtig. Wir sind ja, wir haben das Gefühl, wir sind Nummer eins, was ja total, eben, wie schon gesagt, überhaupt nicht stimmt. Und wir zerstören eigentlich unser Zuhause. Aber eigentlich ist es ein Menschensterben. Die Natur, die wird eher überleben. Klar, es werden viele Arten sterben und es ist schrecklich, aber die überlebt eh irgendwie.
In dieser besagten Prüfung zur Aufnahme werden Sie befragt zum Linnaeischen System.
Ja.
Von mehreren Professoren, die sehr, sehr herablassend sind, sehr, sehr sexistisch. Es spielt, naja, klar, natürlich deutlich in der Zeit vor MeToo. Grete merkt, dass alles irgendwie falsch ist, aber weiß, dass sie das nicht thematisieren kann. Wie spielt man diese Zurückhaltung und gleichzeitig das Eigentliche ja empört sein?
Sehr eine spannende Frage, weil eben das ist die erste Szene, wo wir Grete auch kennenlernen und das war echt brutal zu spielen. Und auch als ich die vorbereitet habe, diese Szene, weil ich als 25-Jährige 2025 habe ein anderes, also, oder?
Ich hab, ja, das wollte ich Sie eigentlich genau. auch fragen, wie war, ist es in diese Zeit einzutauchen?
Genau, deshalb, ich habe das gelesen, war so empört, ne? Aber ich muss auch immer wieder dran denken, das war eine komplett andere Zeit und Frauen waren da zumals halt einfach noch unterdrückter als so. Und die sind also nochmal anders aufgewachsen und haben einfach dieses Konstrukt von zusammenreißen, einfach lächeln, so noch viel krasser drin gehabt und mussten dem auch noch viel mehr obeyen. Nee, ja. Deshalb musste ich da immer wieder mich als Luna, die sehr, ne, feministisch ist, zurücknehmen und immer wieder. Genau, also auf jeden Fall, diese Szene habe ich sehr analysiert und ja, wie spielt man das? Ich weiß es nicht. Ich fühle mich da einfach rein und ja, mehr kann ich da auch nicht. Es ist sehr ein intuitives Ding, aber natürlich habe ich einfach sehr viel über diese Szene nachgedacht, wie ich das am besten mache. Und es war wirklich anstrengend zu spielen, weil es ist ja auch nur so eine lange Szene, die geht ja, die ist irgendwie 12 Minuten oder so. Und wir haben das in einem Stück halt auch durchgespielt und es war wirklich nach dem Cut, weil ich wirklich so. Und dann, ich hatte ja auch das Kostüm, ne, wie ich, ja, dieses Korsett, das ist ja auch so sinnbildlich auch ein bisschen für diese Zeit und diese Unterdrückung von der Frau und dieses Zusammen- und Eingeschnürtsein und dieses, du kannst gar nicht einen Buckel machen, du musst die ganze Zeit zack und zack. Deshalb, das war sehr krass zu spielen.
Sie erwähnen auch, also Sie werden befragt zum Linnaeschen System und Sie erwähnen dann auch sehr souverän den Titel des zweiten Linnaeschen Buches. Kennen Sie den noch? Wissen Sie den noch?
Ich habe gewartet auf das und ich wünschte, ich könnte es jetzt einfach so droppen. Exhibentes plantas rita cognitas. Nee, aber ich weiß, als ich das Buch das allererste Mal gelesen habe, wusste ich, okay, dieses scheiß lateinische Dings, ich habe das bestimmt schon 6 Monate vorher einfach runter und drauf auswendig und ich habe nicht einmal einen Fehler gemacht an dem Drehtag.
Es war sehr beeindruckend, auch in einer sehr beeindruckenden Geschwindigkeit.
Oder?
Ja.
Ja!
Es waren
aber jetzt kackt mich das ein bisschen an, dass ich es nicht mehr kann, weil ich bin so, ich wäre so cool, wenn ich es jetzt einfach so droppen könnte.
Es war leider zu verlockend, Sie das zu fragen.
Ja, ich weiß. Ja, so gut. Ja.
Die Schauspielerin Luna Wedler, sie ist in dem Film Silent Friend von Ildiko Enyedi zu sehen. Und nur weil es so schön ist, hier noch der angesprochene Titel des zweiten Linnaeschen Buches. Ein Ausschnitt aus dem Film.
Der vollständige Titel lautet Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas, cum differentii specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus, secundum systema sexuale digestas.
Ja. Silent Friend, der Film von Ildiko Enyedi, läuft jetzt bei uns in den Kinos. Dakota Johnson, Jessica Alba, Kirsten Dunst, Uma Thurman. Die Liste der Hollywood-Stars, die im Dezember zum Red Sea Film Festival nach Saudi-Arabien gereist sind, die war lang. Gleichzeitig will Saudi-Arabien nun auch arabische Filme stärken, so wie es das Doha-Filminstitut im benachbarten Katar schon lange macht. Und die verschiedenen Initiativen zeigen durchaus Früchte. Arabische Filme sind im Aufwind, sind bei Festivals in der Golfregion, in Marokko und auch immer mehr bei europäischen A-Festivals zu sehen. So auch ein Film, der im letzten Jahr in Cannes in der Reihe Un Certain Regard lief und nun bei uns im Kino zu sehen ist. Aisha Can't Fly Away des ägyptischen Regisseurs Murat Mustafa. An ihm lässt sich gleichzeitig auch ein Trend im arabischen Kino ablesen, nämlich der fantastische Elemente mit einzubauen. Darüber spreche ich mit dem Filmkritiker Armin Fasanefar. Herr Fasanefar, erstmal hat der Film Aisha Can't Fly Away ja so ein recht sozialrealistisches Setting. Eine Krankenschwester aus dem Sudan arbeitet in Kairo als Pflegekraft. Wo kommt denn da das fantastische Element ins Spiel?
Ja, also wir sehen sie unter mehrfachem Druck, sexuell genötigt von den Klienten, die sie versorgen muss, ausgebeutet vom Vermieter, dem sie die Schlüssel der Klienten für spätere Einbrüche zustellen muss und sie trägt unglaublich. Und in ruhigen Momenten erscheint ihr ein riesiger Straußenvogel, den wir erstmal für realistisch nehmen und irgendwann merken, der erscheint nur in ihrer Fantasie. Dann gibt es gleichzeitig an ihrem Körper Veränderungen. Sie sucht einen Arzt auf. Wir denken, oh Gott, tut das noch was zum Sozialrealismus dazu? Ist jetzt noch krank, aber sie fängt an zu pulen und zu zerren und dann sieht man auf einmal Federn und sie scheint sich in einen Straußen zu verwandeln.
Wie interpretieren Sie diese Elemente? Also warum die künstlerische Entscheidung des Regisseurs für diese Fantastik im Film?
Eine gute Frage, die man nur so ein bisschen ambivalent beantworten kann. Je nachdem, wie man das Ende des Films als Befreiungsschlag oder als Verharren in diesem Milieu interpretieren möchte. Der Film endet mit, ja, der endet explosiv, gewalttätig. Man kann sagen, der Strauß ist irgendwie das Krafttier dieser Protagonistin. Da braut sich irgendwas zusammen und sie zieht aus diesem ja afrikanischen, zentralafrikanischen Symboltier auch Kraft. Man kann auch sagen, dieses Tier ist stumm, es kann sein Leiden nicht ausdrücken und sie verbleibt auch in einer gewissen Stummheit.
Wenn wir jetzt von einem Trend sprechen, dass viele RegisseurInnen eben fantastische Elemente mit in die Filme ziehen, welches weitere Beispiel gibt es denn?
Es gibt auf den internationalen Festivals eine ganze Reihe von Filmen im Moment aus der arabischen Welt. Da wächst Menschenminze aus dem Körper, da tauchen Tote plötzlich aus dem Meer auf. Ich möchte mal auf den Film Rokia eingehen, ein algerischer Film von Yannis Kusim. Nicht ganz einfach und ist auch nicht ganz einfach angelegt. Zwei Zeitebenen, das eine in den 1990ern. Da erleidet ein Familienvater einen Unfall, eine Amnesie, kommt mit bandagiertem Kopf zu seiner Familie zurück, ist ihr völlig entfremdet und hat merkwürdige Erinnerungsfetzen, verdrängte Erinnerungen. In der Gegenwartsebene haben wir einen alten Imam, einen Exorzisten, der bekommt Demenz und vergisst allmählich die Austreibungssprüche und dann breiten sich Dämonen aus und es kommt zu Serienmorden. Das klingt jetzt so ein bisschen in Richtung Horrorfilm, ist aber sehr kunstvoll erzählt. Die Klammer ist, Algerien hatte in den 1990ern einen schrecklichen Bürgerkrieg mit islamistischen Massakern, 200.000 Toten. Das ist überhaupt nicht aufgearbeitet, quasi vergessen und es arbeitet im Unbewussten des Volkes wie der einzelnen Protagonisten. Das sind also Gespenster der Vergangenheit. Und der Film zieht eine Linie zwischen einst und jetzt. Beide Protagonisten haben einen Unfall, der ihnen einen Finger gekostet hat. Da kann man auch überlegen, wie das zusammenhängt. Und dann hat ja Algerien noch eine Gewaltgeschichte und da können wir mal reinhören, was der Regisseur Yannis Kusim dazu sagt.
I think that we have to dive in the unconscious of the Algerian society.
Also ich sage, wir müssen in das Unbewusstsein der Gesellschaft hineintauchen und nicht nur in den 90ern, auch in der Kolonialgeschichte schon. Wenn man eine Karte der französischen Kolonialverbrechen auf eine Kartierung der Massaker in den 1990ern legt, dann decken sich diese Orte. Das ist unglaublich, sagt er.
Sagt eben der Regisseur Yannis Kusim. Also das heißt, inwieweit hat denn dieser Rückgriff auf diese fantastischen Elemente auch eine politische Ebene?
Bei allen genannten Beispielen und vielen weiteren Filmen ist die politische Ebene impliziert. Also das fantastische Element verdichtet ja immer etwas und es drückt etwas Unsagbares aus. Unsagbar ganz konkret, weil wir in vielen dieser Länder ein repressives System haben, das eine starke Zensur hat. Und unsagbar auch, weil manchmal Sachverhalte zu komplex sind und alle Filme haben keine einfache Auflösung. Da widersprechen sich manchmal auch Elemente und das ist faszinierend. Aber wir haben eine traumatisierte Region und hören wir doch noch mal kurz, was Mohammed Hamdi, einer dieser Regisseure, sagt.
Trauma and pain by default denounce context.
Also er sagt, Trauma und Schmerz, die weisen ja auch immer anklagend auf sehr konkrete Umstände hin. Und wenn ich jetzt in einen imaginären Raum gehe, einen Raum der Fantastik, dann können wir uns freier ausdrücken. Dann haben wir keine kontrollierende Autorität. Wir haben auch nicht den einen Autoren, der das dominiert. Das ist demokratisch, ein demokratischer Raum und da kann man sich besser mitteilen.
Ja, die Fantastik als Mittel des demokratischen Ausdrucks. Der ägyptische Regisseur Mohammed Hamdi hat das gesagt und ich habe darüber mit Armin Fasanefa gesprochen. Anlass ist der Film Aisha Can Fly Away, den Sie jetzt im Kino sehen können. The Pitt, das ist vielleicht die Serie der Stunde. In den USA wird sie seit der ersten Staffel gefeiert. Sie hat am vergangenen Wochenende auch 2 Golden Globes gewonnen. Und das, obwohl sie zum hier und da verpönten Genre der Krankenhausserie gehört. Seit Dienstag ist die erste Staffel The Pitt auch bei uns zu sehen, beim neu gestarteten Streamingdienst HBO Max. Anna Wollner stellt die Serie vor.
Willkommen im Pitt.
Wir bekommen 2 Notfälle rein. 5 Minuten.
Okay, alles klar.
Es ist die Ruhe vor dem Sturm in The Pitt. Der Sturm, der definitiv kommt. Die Krankenhausserie erzählt in Echtzeit von einer 15-Stunden-Schicht in einer fiktiven Notaufnahme eines großen Krankenhauses in Pittsburgh. Spitzname The Pit.
Wie Sie sehen können, ist es hier immer rappelvoll. Und unsere Abteilung ist meistens vollgestopft mit Geparkten. Das sind aufgenommene Patienten, die auf ein Zimmer oben warten und manchmal tagelang. Betten sind hier ein kostbares Gut, also seien Sie bei der Diagnose effizient und schnell.
Nicht nur der architektonische Aufbau der Notaufnahme erinnert an Emergency Room. Showrunner ist Scott Gammill, der damals schon an der Krankenhausserie ER mit George Clooney mitgeschrieben hat. Spätestens als Noah Wiley, Ex-Assistenzarzt Dr. John Carter aus ER, seine erste Ansprache als Oberarzt Dr. Urbanovich hält, ist klar, The Pitt tritt ganz bewusst in große Fußstapfen und kann sie ausfüllen. Es geht, anders als in anderen Krankenhausserien wie Grey's Anatomy oder New Amsterdam, nicht um das zwischenmenschliche Drama im Bereitschaftsraum. Es geht um das Drama auf dem Behandlungstisch.
Das Fentanyl hilft nicht.
Ohnmächtig geworden oder vom Bahnsteig gestolpert?
Das weiß niemand. Der Mann ist runtergesprungen und hat sie von den Schienen gezogen, als die Bahn einfuhr. Isolierte Verletzung am Fuß.
Die Bahn ist über den Fuß gefahren?
The Pitt mit seinen 15 Folgen erzählt vor allem effizient. Die Dialoge sitzen genauso wie die Handgriffe der erfahrenen Ärzte. Das Blut spritzt literweise und ist dabei trotzdem ohne Voyeurismus.
Könnt ihr noch jemanden behandeln?
Jetzt gerade nicht. Was gibt's?
Sickerblutung des Beckens.
2 EKs transfundieren. Ich komm gleich.
Schichtbeginn ist morgens um 7, Schichtende viel zu spät, kurz vor 21 Uhr abends. In den 15 Stunden dazwischen passieren große und kleine Dramen. Das Team gibt alles, bei jedem Patienten. Egal, ob eine Influencerin mit festgeklebter Wimper eingeliefert wird oder ein 11-jähriges Mädchen, das ihre Schwester vor dem Ertrinken gerettet und sich dabei selbst schwer verletzt hat.
Sie hat mich gerettet. Ich bin in den Pool gefallen. Sie hat mir rausgeholfen, aber dann ist sie einfach untergegangen.
Die Stärke der Serie? Das Fokussieren aufs Wesentliche. Es geht in erster Linie darum, Leben zu retten. Es geht um Machtverhältnisse in der Schicht, um die Weitergabe von Wissen von den Oberärzten an die Assistenzärzte. The Pitt zeigt eindrucksvoll, wie das medizinische Personal innerhalb von Sekunden Entscheidungen treffen muss, um Leben zu retten. Die Schicksale der Patienten lassen die Ärzte dabei nicht kalt. Sie haben aber kaum Zeit, sich damit zu beschäftigen, weil sie wissen, dass einen Vorhang weiter der oder die nächste auf Hilfe wartet. Und trotzdem schwebt das Schicksal der Patienten des Tages wie ein Schatten über allem.
Und ich weiß nicht, wie vielen Menschen ich heute geholfen habe, aber ich kann dir fast alle aufzählen, die tot sind. Ein Mr. Spencer ist vor den Augen seiner Kinder gestorben. Und ein 18-Jähriger war von einer Fentanyl-Überdosis hirntot. Und einer hatte eine Herzerkrankung und ein Kind ist ertrunken, das seine Schwester retten wollte. Und ich werde mich noch an Leah erinnern, wenn du sie vergessen hast. Oh fuck, tut mir leid.
In kleinen Momenten wie diesen ist The Pitt am menschlichsten. In anderen verweist die Serie auf die aktuelle Situation in den USA. Es geht um das marode Gesundheitssystem, um fehlende Krankenversicherungen, die Aufarbeitung von Corona, den steigenden Drogenkonsum, um Alltagsrassismus, Impfgegner und Waffengewalt.
Auf dem Pittfest ist ein Amoklauf im Gange. Als das am nächsten gelegene Traumazentrum bekommen wir den Großteil der Verletzten.
Innerhalb von 3 Stunden landen über 120 Menschen mit Schussverletzungen im Pit, müssen triagiert, verteilt und behandelt werden. Dabei bleibt die Serie fast ausschließlich in den Behandlungsräumen und Fluren. In allergrößten Stressmomenten verzichtet sie komplett auf einen Score, unterstreicht die hektische Stille der konzentriert arbeitenden Menschen.
Ich brauche Chloroform, 4x4 Kompressen und eine elastische Binde.
Angefahrene Fußgängerin.
Wir haben nur die Unterschenkelfraktur behandelt.
Aber dann sind wir auf eine Leberruptur gestoßen.
Die HBO-Produktion ist in erster und zweiter Staffel eine Ausnahmeserie, die das Genre der Krankenhausserie in allen Belangen auf ein neues Niveau gehoben hat. Durch Authentizität, Empathie und starke Geschichten. Mit einem Stresslevel beim Gucken, das einem das Gefühl gibt, selbst am Krankenbett dabei zu sein. Das einzige Problem? Der Entzug, wenn man mit der Staffel durch ist.
Das sagt Anna Wollner. Alle 15 Folgen der ersten Staffel gibt es auf HBO Max. Die zweite Staffel ist gestern gestartet. Da gibt es jede Woche eine neue Folge. Ich bin Susanne Burg.